Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe den Aufsatz überschrieben, die Linke und die Menschenrechte, und will eben ein paar Bemerkungen zu Diskussionen machen, die in den letzten Jahren in unseren Reihen geführt worden sind, und dann versuchen, das Thema historisch einzuordnen. Wie bereits erwähnt, am 10. Dezember feiern wir den 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Im Bundestag werden CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne eine Erklärung verabschieden, die sich nahtlos einreiht in die Instrumentalisierung der Menschenrechte überall in der Welt. Ich rate also jedem, den das Thema interessiert, sich diese Erklärung mal zu besorgen. Und sie ist also von ergreifender Schlichtheit und, wie gesagt, von ergreifender Einseitigkeit. Die Linke wird ausgegrenzt. Wie gesagt, die vornehmen neoliberalen Parteien wollen nicht mit uns gemeinsame Anträge verabschieden. Es ist ja auch irgendwie innerlich begründet, wenn der neoliberale Block immer unter sich bleibt. Was soll man dagegen einwenden? Und Verstöße gegen die Menschenrechte gibt es bekanntlich nur bei anderen. Das ist also das Grundmuster, das man feststellen kann. Und daraus kann ich also schon die erste Empfehlung ableiten, die für uns ganz zentral sein sollte, wenn wir eine glaubwürdige und ernsthafte Partei werden wollen, die die Menschenrechte vertritt, dann dürfen wir uns nicht einreihen in die Schar derjenigen, die die Menschenrechte instrumentalisieren und sie immer, sagen wir mal, kritisieren, wenn sie bei anderen verletzt werden und auf die eigene Wirklichkeit kein Auge haben. Das ist also die erste Empfehlung, die ich geben möchte, weil glaubwürdig kann man sich mit den Menschenrechten nur auseinandersetzen, wenn man bei sich selbst beginnt. Die PDS als eine Vorläuferpartei der Partei Die Linke hat daher zu Recht die Behandlung der Menschenrechte in der DDR kritisch aufgearbeitet. Sie hat immer wieder festgestellt, dass in der DDR zwar Fortschritte bei der Verwirklichung der sozialen Gleichheit erreicht wurden. Das wird immer wieder eingeräumt und steht auch nicht in Frage. Dass aber die politische Freiheit nicht gewährleistet war. Die DDR war daher nach unserem Verständnis nicht sozialistisch, auch nicht demokratisch, da Demokratie und Sozialismus, wie Rosa Luxemburg immer wieder sagte, untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist nun mal ein unauflösbarer Zusammenhang, den man einfach sehen muss. Und die Diskussion über diese Fragestellung kennzeichnet ja die Diskussion des Beginns der Arbeiterbewegung. Für die Linke gilt Rosa Luxemburgs Vermächtnis, und das ist eben auf den Punkt gebracht, die beste Formulierung für die Diskussion, die wir geführt haben. Gleichheit ohne Freiheit ist Unterdrückung. Und Freiheit ohne Gleichheit ist Ausbeutung. Was Gleichheit ohne Freiheit bedeutet, erlebten die Menschen in der DDR. Was Freiheit ohne Gleichheit bedeutet, erleben die Hartz-IV-Empfänger und die Lidl-Verkäuferin, die bis auf die Toilette von Überwachungskameras verfolgt wird in der Bundesrepublik. Das muss man einfach sehen. Das ist die gesellschaftliche Wirklichkeit gewesen. Und daraus sollten wir für unsere Arbeit in den nächsten Jahrzehnten sollten wir die Konsequenzen ziehen. In der Bundesrepublik geht es jetzt natürlich in erster Linie darum, die soziale Gleichheit durchzusetzen. Wobei ich darauf hinweisen möchte, ich klammere das Thema nur aus, dass es mit den politischen Freiheiten in der Bundesrepublik auch nicht so toll aussieht, wie viele vielleicht meinen. Ich nehme nur mal das Thema der Pressefreiheit. Und die Presse ist nun mal konstituierend eben für eine demokratische Ordnung. Schon ein, wenn man so will, konservativer Journalist hat vor vielen Jahren gesagt, Pressefreiheit bedeutet bei uns die Freiheit von 200 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Und da man die Konzentrationsprozesse ja noch nicht kannte, könnte man heute dann sagen, Pressefreiheit bedeutet in der Bundesrepublik die Freiheit von 20 Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Dabei ist es nun einmal so, dass Pressefreiheit, eine wirkliche Pressefreiheit, konstituierend für eine demokratische Ordnung ist. Ich klammere aber dieses Thema, politische Freiheitsrechte in der Bundesrepublik, jetzt bei meinen Betrachtungen aus. In dem Zusammenhang dieser bisher angeführten Argumente ist bei uns in den letzten Jahren der nach meiner Auffassung vielleicht etwas überflüssige Streit ausgetragen worden, wie man es denn mit Gleichheit und Freiheit hält. Die einen warfen Mitgliedern unserer Partei vor, die soziale Gleichheit über die bürgerlichen Freiheitsrechte zu stellen. Die anderen wiederum warfen ihren Parteigenossen vor, Genossinnen und Genossen vor, die bürgerlichen Freiheiten höher zu bewerten als die soziale Gleichheit. Deshalb immer wieder das Luxemburg-Zitat. Sie hat die Antwort eindeutig gegeben, Freiheit und Gleichheit können nicht voneinander getrennt werden. Beides zusammen sind Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft. Als ich mir dann die ganzen Aufsätze dazu durchgelesen habe, wo die unterschiedlichsten Diskussionsteilnehmer ihre Auffassung vertreten haben, ist mir aufgefallen, dass der dritte Wert der Französischen Revolution bei dieser Diskussion sehr wenig vorkam. Und das scheint mir eine Schlagseite der ganzen Diskussion zu sein. Und alle, die sich vielleicht mit großem Engagement daran beteiligt haben, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser dritte Wert doch eine enorme Bedeutung hat. Ich bin der Auffassung, dass die Brüderlichkeit, die Solidarität, dass sie ein zentraler Wert der Französischen Revolution war. Und ich bin der Auffassung, dass nur aus der Zuwendung zu den Mitmenschen die Energie entsteht, die wir brauchen, um eine freiere und gerechtere Gesellschaft durchzusetzen. Schon öfters habe ich darauf hingewiesen, dass der nach Roberto Bobbio für die Linke zentrale Wert der Gleichheit auf das Christentum zurückzuführen ist. Auf dem Gründungsparteitag sagte ich, dass die wörtliche Übersetzung des Gebotes "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" aus dem Hebräischen in Wirklichkeit heißt "Du sollst deinen Genossen lieb haben, dir gleich".
Das wollen wir hier mal festhalten.
Also das hätte ich natürlich... Das würde ich natürlich manchmal den Streithähnen so gerne sagen. Und da kommen wir wirklich auf einen ernsthaften Kern. Jetzt so sehr, dass jetzt auch sehr heiter klingt. Man kann die Begriffe, eben diese Kategorien, nicht denken ohne diesen so zentralen Wert der Solidarität und der Zuwendung zum anderen, so schwer das auch da oder dort immer wieder fallen mag. Wenn dieser zentrale Begriff aber nicht, jetzt sage ich mal, Grundlage des Miteinanders ist oder so, dann kommen wir zu Ergebnissen, die unbefriedigend sind. Ich sage, aus der Kraftquelle der Solidarität, der Liebe zum Mitmenschen, entsteht die Idee, dass alle Menschen gleich und frei geboren sind. Ohne Mitmenschlichkeit und Solidarität sind Freiheit und Gleichheit nach meiner Überzeugung blutleer und können leicht instrumentalisiert werden. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich für die Partei Die Linke Folgendes: Die Menschenrechte sind unteilbar. Sie dürfen nicht instrumentalisiert werden. Und ehe man mit dem Finger auf andere zeigt, muss man sich selbst immer wieder kritisch prüfen, ob man beständig und unbestechlich und überall für die Menschenrechte eintritt. Das ist unsere Aufgabe. Denn sonst reihen wir uns hier einfach in diesen Chor ein, den ich jetzt gleich nochmal karikieren möchte oder darstellen möchte. Der Chor nämlich, der instrumentalisiert und die Verletzung immer nur auf der anderen Seite sieht. Das hatten wir nun lange genug und sehr fruchtbar war das Ganze nicht. Und deshalb eben nochmal der Hinweis auf den zentralen Wert der Solidarität, der, wenn er denn wirklich Grundlage auch der Diskussion wird, nicht unbedingt zu Ergebnissen führt, indem man einander gewissermaßen die Glaubwürdigkeit oder die guten Absichten abspricht, sondern indem man dann auch in eine wirkliche, echte Diskussion eintritt. Während, wenn das Ganze also auf der Grundlage von Freund-Feind-Verhältnis abgewickelt wird, oft die Diskussion unfruchtbar ist und zu keinem Ergebnis führt. Ein klassisches Beispiel, wie man es nicht machen soll, ist der bereits erwähnte Antrag der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel "Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte – Grundlage für 60 Jahre Menschenrechtsschutz". Schon durch die Ausgrenzung der Linken werden die Menschenrechte instrumentalisiert und eine kritische Auseinandersetzung mit der Eigenpolitik, die ich ja reklamiere, wenn man ernst genommen will bei der Auseinandersetzung der Menschenrechte, findet nicht statt. Menschenrechtsverletzungen sehen also diese Autoren immer nur bei anderen. Dabei hätten die mit uns konkurrierenden Parteien sich nur die Mühe machen müssen, so platt ist das manchmal, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte überhaupt mal zu lesen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist wirklich so, das ist die Diskussionskultur in der Bundesrepublik. Eigentlich verlangt man ja, wenn ihr euch zu den Menschenrechten äußert, also zu dieser Erklärung, dann lest sie doch zumindest mal. Und sehr schnell wären sie dabei auf Artikel 23 gestoßen, der natürlich für eine linke Partei eine zentrale Bedeutung hat. Weil er eben, wenn man so will, eine Ableitung aus der Forderung nach sozialer Gleichheit ist. Und Artikel 23 steht, jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Zweitens, jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Drittens, jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Und viertens, jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Das ist der Artikel 23 der Menschenrechte, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. So, und nimmt man jetzt die Absätze 2 und 3 Dann haben alle Verfasser des erwähnten Antrages, der vom Bundestag jetzt mit großer Mehrheit wieder feierlich verabschiedet wird, an der Verletzung der Menschenrechte im eigenen Land mitgewirkt, ohne auch darüber nur mal ein Wort zu verlieren. Nachdem es schon in der Bundesrepublik bis heute nicht gelungen ist, die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Arbeit abzuschaffen, haben CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne durch die Einführung der ausufernden Leiharbeit massiv gegen Artikel 23 Absatz 2 verstoßen, in dem der gleiche Lohn für gleiche Arbeit gefordert wird. Und das ist nicht nur wiederum eine, sage ich mal, buchhalterische Kategorie, die hier angesprochen ist, sondern da geht es nun tatsächlich um den zentralen Wert der Menschenwürde. Wenn man sich vorstellt, man steht am Band und neben einem steht einer, der eben das Doppelte für die gleiche Arbeit erhält, die man selber macht, dann ist das nicht nur ein Problem, dass man am Schluss dann weniger im Geldbeutel hat. Das ist ein Problem eben der Menschenwürde. Man fühlt sich in seiner Würde verletzt, wenn man so ungerecht behandelt wird. Das ist gar nicht messbar in dem Sinne, auch nicht in Zahlen ausdrückbar. Und deshalb gehört das eben hierher in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und durch die von diesen Parteien zu verantwortende Einführung von Hartz IV, mit den Folgen, dass die Löhne immer weiter in Deutschland nach unten rutschen, wurde der Artikel 23 Absatz 3 missachtet, der für jeden Menschen eine befriedigende Entlohnung fordert, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert. Hier sieht man also auch, wie hohl manchmal die Beschwörungen und Erklärungen insgesamt sind, wenn man so will, der Hinweis, dass man eigentlich einen Lohn bräuchte, der so hoch ist, dass man auch die Familie ernähren kann, befindet sich bereits in Adam Smiths Hauptwerk Der Wohlstand der Nation. Ich habe das mal im Bundestag zitiert und da Herrn Westerwelle zum Erstaunen gebracht, indem ich darauf hingewiesen habe, dass eben einer der Säulenheiligen der Marktwirtschaft, der eben diese Forderung aufgestellt hat. Aber diese Forderung wird dann erhoben. Und dann lesen wir heute, dass die sogenannten Aufstocker wieder angestiegen sind. Das heißt also, dass immer mehr Menschen einen ganzen Tag arbeiten, im klassischen Verständnis, ohne davon ihre Familie ernähren zu können. Und das interessiert überhaupt nicht, weil die Denkkategorien des Neoliberalismus so sind, dass man sich an solchen Dingen gar nicht mehr stößt. Denn wenn man die Arbeit nur als Ware versteht, die zu einem bestimmten Preis eben, sage ich mal, Grundlage einer Produktion ist, und wenn also Ziel dieser Produktion ist, die Maximierung des Gewinnes ist und eben nicht eben auch die Bereitstellung menschenwürdiger Arbeitsplätze, dann stört das ja letztendlich auch niemanden mehr. Um an dieser Stelle mal zu sagen, was ich eigentlich heute unter links verstehe. Und das betrifft uns alle. Unter links verstehe ich die ungeheure Anstrengung, die Denkkategorien des Neoliberalismus zu durchbrechen. Und das ist das Schwierigste. Und da sind wir alle von betroffen. Und das ist eine ungemein schwierige Aufgabe, weil wir in der Sprache denken, die heute herrscht, weil wir in den Begriffen denken, die heute herrscht und weil wir, ohne es zu merken, damit vereinnahmt werden von diesen Denkfiguren und Begriffen und es ist ungemein schwer, da herauszukommen. Und deshalb fällt es dann auch denen, die im Bundestag solche Resolutionen verabschieden, überhaupt nicht mehr auf, dass sie also im völligen Widerspruch zu solchen Resolutionen, also zu der Erklärung der Menschenrechte handeln, weil sie sofort zurückfallen in die Überlegungen oder in die Denkkategorien der Neoliberalen, der vorherrschenden Religion. Ich nenne den Neoliberalismus eine Alltagsreligion, die also auf festen Urteilen, festen Denkfiguren und damit eben auch festen Kategorien fußt. Es ist, und das sehen wir jetzt wieder, viel einfacher und billiger die Verletzung der Menschenrechte in Tibet oder Kuba anzuprangern, statt sich an die eigene Brust zu klopfen. Aber nicht nur bei den sozialen Menschenrechten hätten die neoliberalen Parteien Grund, in sich zu gehen, auch beim Waffenexport haben sie eine Politik zu verantworten, die ihr Eintreten für die Menschenrechte in aller Welt unglaubwürdig macht. Und damit das nicht jetzt wiederum nur eine Erfindung eines Politikers der Linken ist, zitiere ich den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, der auch hier ja, je nachdem, zu welchem Anlass dann gebeten worden ist, sich zu äußern oder zu reden, der als Erzbischof während des Apartheid-Regimes wirkte und der darauf hinwies, dass jeden Tag mehr als 1000 Menschen durch konventionelle Waffen umkommen. Er wirft den Regierungen der reichen Nationen vor, ihre Augen vor dem Leid zu verschließen, das mit der Verbreitung von Waffen verbunden ist. Schätzungen zufolge töten allein Kleinwaffen jedes Jahr mehr Menschen als die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zusammen. Die von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen getragenen Regierungen haben zugelassen, dass solche Waffen in viele Länder geliefert wurden, in denen die Menschenrechte massiv verletzt werden. Von dieser verantwortungslosen Praxis findet sich in dem besagten Antrag kein einziges Wort. Ich habe jetzt also drei Beispiele nur erwähnt. Ich könnte das jetzt weiterführen, mache das aber aus Zeitgründen nicht, wo also schlicht und einfach der Imperativ im eigenen Land sich umzuschauen, was läuft denn bei uns falsch, wo sind wir denn zu kritisieren, wenn es um die Menschenrechte geht, dass dies einfach nicht geschieht und dass das überall die bewährte Praxis ist, deswegen eben dieser Zusammenhang, nur nach anderen zu gucken und nur bei anderen, also den, wie das christlich formuliert heißt, den Splitter im Auge des Nächsten zu suchen, aber den Balken im eigenen eben einfach zu übersehen. Und das ist die gängige Praxis und mein Appell ist, dass wir uns da nicht einreihen. Und dass wir eben stets immer selbstkritisch prüfen, inwieweit wir Mitverantwortung tragen, wenn da oder dort die Menschenrechte nicht in gebührender Form beachtet werden. Und nur auf dieser Grundlage können wir dann auch bei anderen untersuchen, inwieweit sie dazu beitragen, dass sie missachtet werden oder nicht geachtet werden. Und dann sind wir nach meiner Überzeugung glaubwürdig. Sonst fallen wir zurück in die alten Frontenstellungen und dann die einen schlagen dahin, die anderen schlagen dahin, die einen erzählen das und die anderen erzählen das. Aber eine ernsthafte Auseinandersetzung, eine glaubwürdige, findet nach meiner Beobachtung nicht statt. Schäbig, blind und einseitig fallen dann auch die Vorwürfe der konkurrierenden Parteien an die Linke aus, wenn es um die Menschenrechte geht. So hat der CSU-Außenpolitiker Karl Theodor zu Gutenberg Verbindungen der Linken zu Terrorbewegungen im Baskenland, in der Türkei, Nahost und Südamerika ausgemacht. Auch hier ist dem einen oder anderen bekannt, da ich den Bundestag 2 Jahre gequält habe mit der Frage, was ist eigentlich Terror? Und da ich 2 Jahre keine Antwort bekam von den regierenden Parteien, was eigentlich Terrorismus oder Terror ist. Und bis zum heutigen Tag hat sich keiner mit Worten bereit gefunden zu erklären, was er als führendes Mitglied der Regierungsparteien unter Terrorismus versteht. Das heißt, wenn man das so will, sie bekämpfen immer noch etwas, von dem sie nicht wissen, was es eigentlich ist. Und nur ein Beamter im Innenministerium wahrscheinlich hat eben in das Gesetz zur Schaffung der Antiterrordatei hineingeschrieben, Terrorismus ist das rechtswidrige Ausüben von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Rechtswidrige Ausüben von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Ich habe früher die Definition oft verwendet, das rechtswidrige Töten von Menschen, um politische Ziele durchzusetzen. Aber sagen wir nur mal Ausüben von Gewalt. Nach dieser Definition gibt es also verdammt viele Terroristen in der Welt. Und an erster Stelle wäre eben der scheidende amerikanische Präsident zu nennen und viele andere auch. Und solange man das nicht sieht, solange ist man nicht in der Lage, überhaupt eine Diskussion darüber zu führen. Immer wieder dasselbe, die Frage, was verstehst du denn darunter, wird überhaupt nicht beantwortet. Und deshalb ist gar keine Diskussion möglich. Also hier in diesem Kontext die Kontaktaufnahme von Wolfgang Gierke zur kolumbianischen FARC, wahrscheinlich hat er einmal mit einem Vertreter der FARC gesprochen, wird als Beweis für die Nähe der Linken zum Terrorismus herangezogen in der rechten Presse in der Bundesrepublik, die ja bekanntlich nicht in der Minderheit ist. Der Besuch Angela Merkels bei dem kolumbianischen Präsidenten Uribe wird selbstverständlich nicht problematisiert, obwohl nach wie vor gegen 60 Politiker des Regierungslagers wegen Verbindungen zu rechtsextremen Todesschwadronen ermittelt wird. Diese Todesschwadronen werden von den Menschenrechtsgruppen aus Kolumbien und dem Ausland für die Mehrzahl der politischen Morde verantwortlich gemacht. Also hier ein klassisches Beispiel. Ich bin nicht in der Lage, also die Operationen der FARC in Kolumbien abschließend zu beurteilen und auch zu bewerten. Wie käme ich dazu? Dazu fehlen mir die Informationen. Ich würde mal auf jeden Fall mich zu dem Urteil verstehen, zu sagen, dass da sicherlich nicht alles akzeptiert werden kann, dass da Menschenrechte verletzt werden, ist völlig klar. Aber man muss dann eben den Hintergrund sehen, dass diese Gruppe in einem Land operiert, in dem eben ein Präsident klare Verbindungen zu Schwadronen hat, also Paramilitärs hat, die schlicht und einfach morden in diesem Land. So, und dann die Diskussion so zu führen, wie das eben die rechte Presse hier macht, oder auch eben die CDU, CSU jetzt vertreten durch diesen neuen Generalsekretär der CSU. Das ist die Instrumentalisierung und Einseitigkeit, die zu überhaupt keinem Ergebnis führt, auch in diesem Lande zu keinem Ergebnis führen kann. Denn wenn also die Beteiligten dann so erleben, dass Menschenrechte vertreten werden, dann ist derjenige, der so vorgeht, auf jeden Fall für eine der beiden Parteien oder streitenden Parteien völlig unglaubwürdig. Deshalb noch einmal mein Appell, die Menschenrechte ohne Ansehen der Person und ohne Rücksicht auf taktische oder instrumentelle Ziele klar und eindeutig zu vertreten. In diesen Kontext gehört natürlich auch, dass nie einer von diesen selbsternannten Kämpfern für die Menschenrechte auf die Idee käme, die Kontaktaufnahme zu Politikern der USA zu kritisieren. Obwohl die völkerrechtswidrigen Kriege im Irak und Afghanistan ebenso wenig wie Guantanamo oder Abu Ghraib oder das Waterboarding die Vereinigten Staaten als Vorkämpferin für die Menschenrechte ausweisen. Also noch einmal, wenn man den Maßstab hat, man darf sich nicht mit einem Politiker irgendwo treffen, der also nicht Gewähr dafür bietet, dass die Menschenrechte von ihm genügend respektiert werden, wenn das der Maßstab ist, dann müsste man also auch eine Kontaktsperre zu den US-Politikern verhängen, denn bekanntlich nach all dem, was ich hier vorgetragen habe, sind die USA in großem Maße für gewaltige Menschenrechtsverletzungen aller Welt verantwortlich. Und solange die Debatte bei uns so einseitig und so borniert läuft, werden wir überhaupt nicht zu irgendeinem brauchbaren und vernünftigen Ergebnis kommen. Die Instrumentalisierung der Menschenrechte durch die USA, die NATO und die neoliberale Politik schadet ihrer Verwirklichung. Wer Menschenrechte sagt und Öl meint, wer politische Rechte für Bürger in anderen Staaten einfordert und selbst Folterzentren und Zentren unterhält, wer Meinungsfreiheit anderswo einklagt und mit Lügen Angriffskriege führt, wer öffentlichen Dienstleistungen, das Rentensystem und die Gesundheitsvorsorge privatisiert, der verwandelt das große Erbe des Kampfes um die Menschenrechte in ein Instrument von Sozialabbau, Krieg und imperialer Politik. Die Linke darf das Erbe des Kampfes um die Menschenrechte natürlich nicht anderen überlassen. Sie steht in einer großen geschichtlichen Tradition. Ich beginne mit Spartakus, von dem das große Wort überliefert ist, dass man das Leben nur für die Freiheit einsetzen dürfe. Ich erinnere an die Bauernkriege. Einer der Sprecher der Bauern, Hans Hergott, schrieb: Es sind gesehen drei Tische in der Welt. Der erste ist voller Überfluss und zu viel drauf. Der andere eine bequeme Notdurft, der dritte ganz notdürftig. Da kommen die von dem Tisch voller Überfluss und wollen nehmen von dem wenigeren Tische das Brot. Hieraus erhebt sich der Kampf, Gott wird umstoßen den überflüssigen Tisch und den geringen Tisch und wird bestätigen den mittleren Tisch. In dieser etwas alten Sprache wird damit eben die Forderung nach einer gerechten Verteilung schon zur Zeit der Bauernkriege erhoben. Und wenn ich das also etwas aktualisieren darf, in den letzten Jahrzehnten ist die Verteilung ja nicht gerechter geworden, sondern eindeutig sagen alle Zahlen aus, dass die Schere aus Einkommen und Vermögen sich immer weiter geöffnet hat. Was also vor Jahrzehnten auch in der Bundesrepublik beispielsweise kritisiert worden ist, wenn es um Einkommens- und Vermögensverteilung ging, ist heute in viel dramatischer Weise zu kritisieren und verblüffenderweise ist also die Kritik an dieser Entwicklung zurückgegangen. In der Heftigkeit. Also als in den 60er und 70er Jahren die großen Protestbewegungen war, auch noch in den 80er Jahren, war die Kritik an diesem Auseinanderklaffen der Einkommensvermögensverteilung viel, viel stärker als heute. Heute sind wir nicht nur bei uns, sondern weltweit von dieser Forderung schon aus den Bauernkriegen entfernt. 30.000 Kinder sterben jeden Tag an den Folgen von Hunger, Armut und fehlender medizinischer Grundversorgung. Das sind 11 Millionen Kinder jedes Jahr. Die 10 Millionen Millionäre der Welt haben dagegen heute zusammen ein Nettovermögen von 40 Billionen Dollar. Das ist fast das globale Bruttosozialprodukt eines Jahres. Auch heute noch gilt der Satz von Jean-Jacques Rousseau, dass die menschliche Gesellschaft durch die Gewalttätigkeit der Mächtigen und die Unterdrückung der Schwachen geprägt sei. Und ich führe linke Politik eben immer gerne auf den Kernsatz Rousseaus zurück, der einmal gesagt hat, zwischen dem Starken und dem Schwachen befreit das Gesetz, während die Freiheit unterdrückt. Etwas platter ausgedrückt, wenn man Starke und Schwache miteinander leben lässt und keine Regeln einführt, nach denen sie leben müssen, dann drückt der Starke den Schwachen an die Wand. Und das Regeln, das ist das Thema der Deregulierung, auch weltweit jetzt, dass Regeln notwendig sind, um zwischen Starken und Schwachen eben so etwas wie ein menschliches Miteinander zu ermöglichen, erleben wir jeden Tag. Und auf diese simple rousseausche Formel kann man wesentliche Teile linker Politik nach meiner Überzeugung zurückführen. Im Übrigen hat Marx immer wieder darauf hingewiesen, dass er auch auf Rousseau fußt bei seinen Überlegungen. Deshalb brauchen wir Gesetze, und diese Gesetze müssen der Verwirklichung der Menschenrechte der Schwachen dienen. Rousseau forderte einen Gesellschaftsvertrag, den das Volk sich gibt. Das ist auch unsere Vorstellung von Demokratie, eine Herrschaft durch das Volk und im Interesse des Volkes zur Durchsetzung der sozialen und politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Auch hier nochmal eine Nebenbemerkung. So wie ich immer wieder gesagt habe, was ist Terror oder was ist Terrorismus, so stelle ich immer wieder die Frage, was ist Demokratie? Und ärgere die Mehrheit des Deutschen Bundestages mit der Feststellung, wir definieren Demokratie von den Ergebnissen her und nicht vom Formalen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und wenn Demokratie seit dem Altertum eine Gesellschaftsordnung genannt wird, die in der die Entscheidungen so getroffen werden, dass die Interessen der Mehrheit berücksichtigt werden oder ihren Niederschlag finden, dann haben wir keine Demokratie. Denn bei fallenden Löhnen, bei fallenden Renten, bei fallenden sozialen Leistungen kann niemand ernsthaft behaupten, der ernst genommen werden will. Wir hätten ein Entscheidungssystem, bei dem die Interessen der Mehrheit sich durchsetzen. Das heißt, vom Ergebnis her haben wir keine Demokratie. Und das kann ich also dann noch anders formulieren. Das wussten also schon die christlichen Sozialisten, mit denen ich also dann die CDU immer ärgere. Karl Arnold etwa, der erste Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, der sagte, das wird nie aufgehen. Politische Demokratie, aber Absolutismus in der Wirtschaft. Es wird nie funktionieren. Und das ist eben, wenn man so will, die Grundlage dafür, dass die Diskussionen so völlig auseinanderlaufen, weil viele unter Demokratie das formale Politische verstehen und nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit. Aus diesen Ideen wurde die erste sich als geltendes Recht verstehende Menschenrechtserklärung geboren, die Bill of Rights. Sie wurde im Kampf der nordamerikanischen Kolonien gegen die Unterdrückung durch Großbritannien verfasst. In diesem Freiheitskampf entstand der große Anspruch, alle Menschen sind von Natur aus gleichermaßen frei und unabhängig. Aber der Aufklärer Rousseau, wie er nun einmal ist, ergänzte, und doch liegen die Menschen überall in Ketten. Auch in den nordamerikanischen Kolonien jener Zeit übrigens. Autoren der Menschenrechtsdeklaration wie Thomas Jefferson waren zugleich Sklavenhalter. Also hier wieder das Problem, wenn man über die Menschenrechte schreibt, spricht oder Erklärungen verabschiedet, muss man zuerst an die eigene Brust klopfen und sich die Frage stellen, ja, wie hältst du es denn damit? Diese Ketten endgültig abzuwerfen, ist ein Anspruch, der uns Linke und Sozialistinnen und Sozialisten mit allen verbindet, die sich für Menschenrechte als Rechte auf solidarische Befreiung einsetzen. Gemeinsam mit Ihnen sind wir dem kategorischen Imperativ von Karl Marx verpflichtet, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Wie umkämpft die Menschenrechte waren, meine Damen und Herren, wurde in der großen Französischen Revolution deutlich. In der Präambel der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 der Nationalversammlung hieß es, dass die Unkenntnis, das Vergessen oder die Missachtung der Menschenrechte die alleinige Ursache für die öffentlichen Missstände und die Verderbtheit der Regierungen sind. Wer aber waren die Menschen, auf die sich die Deklaration bezog? Was war mit den Frauen? Was war mit den schwarzen Sklaven in den Kolonien? Was war mit denen, von denen Heinrich Heine dichtete, wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben, denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur, die etwas haben. 2 Jahre nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 verfasste die Schriftstellerin Olympe de Gouges ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Frau, erwache, schrieb sie. Alle seine Kräfte aufbietend vermochte der versklavte Mann, nicht ohne deine Hilfe seine Ketten zu sprengen. Kaum in Freiheit zeigte er sich ungerecht gegen seine Gefährtin. Der Artikel 1 der Menschenrechtserklärung wurde von ihr neu formuliert. Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne ebenbürtig in allen Rechten. Da die Frauen im gleichen Umfang zum Unterhalt der öffentlichen Einrichtungen beitragen würden, so sollten sie auch gleichermaßen bei der Zuteilung von Stellen und Würden berücksichtigt werden. Also das damals schon direkt nach der Französischen Revolution. Auch das Eigentum müsse beiden Geschlechtern gehören. Am 3. November 1993 allerdings wurde sie als erste Frau nach der Königin hingerichtet. Den Frauen, die entscheidend zum Sieg der Revolution beigetragen hatten, wurde jede politische Betätigung verboten. Und Napoleon nahm 10 Jahre später auch die erkämpften Fortschritte bei der Emanzipation der Frauen, das Recht auf Scheidung, die eigenständige Verfügung über Finanzen wieder zurück. Der Sieg des Privateigentums wurde zum Sieg des männlichen Bürgers und zum Sieg der Herren. Aus den Menschenrechten wurden Männerprivilegien. Und die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist in Deutschland immer noch nicht nur bei Leiharbeitern verletzt, sondern, wie bereits erwähnt, bei Millionen Frauen, die bei gleicher Arbeit schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Man sieht also, wie lange sich Missstände in den Gesellschaften fortsetzen. Wenn man sich also vorstellt, dass eigentlich jetzt, nachdem also schon direkt nach der Revolution diese Frau das geschrieben hat, an dieser Stelle immer noch keine befriedigende Entwicklung stattgefunden hat, dann zeigt das eben, dass der Fortschritt tatsächlich eine Schnecke ist, der gesellschaftliche Fortschritt. Den Sklaven in den französischen Kolonien erging es ebenso. Auf dem Höhepunkt der Revolution vom 4. Februar 1794, 5 Jahre nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, dekretierte der französische Konvent, der Nationalkonvent erklärte die Sklaverei in sämtlichen Kolonien für abgeschafft. Demzufolge dekretierte er, dass alle in den Kolonien ansässigen Menschen ohne Unterschied der Hautfarbe französische Bürger sind und alle durch die Verfassung verbürgten Rechte genießen. Auch das war kein Geschenk der Herrschenden, sondern vor allem eine Anerkennung des Faktums. 1991 hatte ein Aufstand der schwarzen Sklaven im heutigen Haiti unter Führung von Louverture die weißen Sklavenhalter besiegt und 1993 die Sklaverei abgeschafft. 17, Entschuldigung. Aber ihr korrigiert das ja sofort im Kopf, wenn man sich mal verspricht. Also 1793 ist die Sklaverei abgeschafft. Als Frankreich die Rechte der Schwarzen aber missachtete und sich Haiti abspalten wollte, wurden die Aufständischen von einer Armee Napoleons 1802 besiegt und die Sklaverei bis zur Revolution von 1848 wieder eingeführt. Für die Schwarzen sollten die Menschenrechte nicht gelten. Die Privilegien weißer Hautfarbe galten fort. Unbeeindruckt von der großen französischen Revolution wurden damals nicht nur Frauen und Schwarzen die erklärten Menschenrechte verweigert, sondern auch jenen, die durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft leben müssen. Wie ihr Sprecher Jacques Roux in seinem Manifest der Zornigen 1793 ausrief, die Freiheit ist ein leerer Wahn, solange eine Menschenklasse die andere ungestraft aushungern kann. Die Gleichheit ist ein leerer Wahn, solange der Reiche mit dem Monopol das Recht über Leben und Tod seiner Mitmenschen ausübt. Die Republik ist ein leerer Wahn, solange Tag für Tag die Konterrevolution am Werk ist, mit Warenpreisen, die 3/4 der Bürger nur unter Tränen aufbringen können. Auch dieses Manifest der Zornigen, das wirklich auch noch den Zorn reflektiert in der Sprache, könnte heute dahingehend überprüft werden, inwieweit man heute wieder ein solches Manifest der Zornigen schreiben müsste. Aber so etwas Zorn sollte also gleichwohl unser Handeln bestimmen, das heißt Empörung über die Ungerechtigkeit auch in unserer Gesellschaft. Nach der Niederlage der Jakobiner und Sansculotten wurde das Wahlrecht eingeschränkt auf jene, die über ein größeres Privateigentum verfügten. Für fast ein Jahrhundert blieben die politischen Freiheitsrechte Klassenprivilegien. Ob wir also heute da schon von weg sind, wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Man müsste einmal sorgfältige Untersuchungen machen, wie die Besitzverhältnisse bei denen sind, die zur Wahl gehen und bei denen sind, die nicht zur Wahl gehen. Vielleicht käme man dann zum Ergebnis, dass wir heute noch eben eine Ausübung des Wahlrechts haben, in erster Linie bei denjenigen, die also Besitz haben im weitesten Sinne, und dass wir immer weniger haben, die das Wahlrecht ausüben, wenn sie eben geringe Einkommen oder gar keinen Besitz haben, wäre auf jeden Fall mal eine interessante Untersuchung. Man kann eben auch dann durch Einkommens- und Vermögensverteilung das Wahlrecht beeinflussen und muss überhaupt keine Rechte mehr erlassen, die also eben Klassenprivilegien beim Wahlrecht konstituieren. Menschenrechte sind Widerstandsrechte gegen alle Formen von Ausbeutung, Unterdrückung, Manipulation und Krieg. Die Partei Die Linke bekennt sich zu diesem Erbe und setzt es fort. Wir stehen deshalb zu dem Erbe der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. Dezember, in dem Sinne, wie ich es vorhin vorgetragen habe, vom 10. Dezember 1948. Und wir wenden uns gegen den Missbrauch dieser Erklärung für neue Unterdrückung, Kriege und asozialen Raubbau. Der Auslöser jenes Prozesses, der zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 geführt hat, lag in der Forderung von Staaten aus Lateinamerika, Asien und Europa, von Nichtregierungsorganisationen, religiösen Bewegungen und Gewerkschaften, die UNO möge nicht nur einen Sicherheitsrat haben, sondern auch einen gleichrangigen Wirtschafts- und Sozialrat. Und dieser Rat möge den Menschenrechten zur Durchsetzung verhelfen. Eine Deklaration sollte dazu erarbeitet werden. Es waren Länder wie Brasilien, Ägypten, Indien, Panama, Mexiko und Venezuela, unterstützt von der Sowjetunion, China und Frankreich, die gegen den Widerstand der USA und Großbritanniens dafür sorgten, dass die Menschenrechte ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion Eingang in die Charta der Vereinten Nationen fanden. Befreiung von Ausbeutung, Krieg, kolonialer Unterdrückung und das Recht auf demokratische Selbstbestimmung gehörten für jene, die im Kampf gegen den Faschismus das Leben ließen, zusammen. Ich möchte Eleanor Roosevelt zitieren, die zwischen 1946 und 1948 jene Kommission der UNO leitete, die die universelle Menschenrechtsdeklaration erarbeitete. Sie erklärte, Freiheit ohne Brot hat wenig Bedeutung. So einfach kann man es dann auch mal formulieren. Freiheit ohne Brot hat wenig Bedeutung. Mein Ehemann sagte immer, dass die Freiheit von Not und die Freiheit von Aggression die beiden Zwillingsfreiheiten sind, die Hand in Hand gehen müssen. Und erinnert er an jene, die am 19. April 1945 den Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald leisteten. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Und diese Wurzeln sahen sie zugleich in den ökonomischen wie in den politisch-ideologischen Strukturen des deutschen Faschismus. Vor diesem Hintergrund gab sich auch die CDU in Nordrhein-Westfalen am 3. Februar 1947 das Programm eines christlichen Sozialismus. Wie gesagt, heute vergessen, aber man darf ja noch daran erinnern. Es begann mit den Worten, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Ich trage das mal nochmal vor. Die CDU war eine Antikapitalistin, gehörte zum antikapitalistischen Flügel der Neuen Linken damals, wenn man das so transformieren könnte. Die wäre also bei diesem Flügel organisiert. Nochmal, das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Inhalt und Ziel einer sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein. Durch eine gemeinschaftliche Ordnung soll das deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialverfassung erhalten, die dem Recht und der Würde des Menschen entspricht, dem geistigen und materiellen Aufbau unseres Volkes dient und den inneren und äußeren Frieden sichert. Ich lese das deshalb vor, wenn man nur auf der Inkenntnis politischer Texte der damaligen Zeit auch das Grundgesetz heute verstehen kann. Das Grundgesetz ist ja nicht von irgendwelchen Neoliberalen geschrieben worden, sondern das Grundgesetz ist geschrieben worden von Männern und Frauen, die also Texte dieser Art damals beschlossen haben. Und deswegen sind viele Interpretationen des Grundgesetzes heute grundfalsch, weil sie in den Denkkategorien des Neoliberalismus erfolgen. Und deshalb provoziere ich jetzt immer wieder meine Gesprächspartner und rufe eben die Linke dazu auf, diese Diskussion aufzunehmen, mit der Bemerkung, dass unsere Wirtschaftsordnung eine Wirtschaftsordnung der Enteignung ist. Und dass Enteignung im Grundgesetz verboten ist. Und ich merke dann, wenn ich das selbst bei Gewerkschaftern vortrage, auf wie viel Erstaunen ich stoße, weil man die Kategorien nicht mehr denkt, die damals noch gedacht worden sind, als dieser Text formuliert worden ist. Was meine ich mit Enteignung der Arbeitnehmerschaft? Ein einfaches Beispiel. Es ist nicht möglich, dass ein Mann, eine Frau oder zwei oder drei Männer und Frauen ein Milliardenvermögen sich erarbeiten. Die christliche Soziallehre sagt immer, Vermögen entsteht durch Arbeit. Das ist einer der Grundsätze der christlichen Soziallehre. Und wenn man eben sieht, dass bei uns eben sogenannte Firmeneigentümerfamilien Milliarden Vermögen haben, dann ist das nur durch Enteignung zustande gekommen. Aber das Grundgesetz verbietet Enteignung. Es lässt sie nur zu zum Wohle der Allgemeinheit. Aber die Enteignung von zigtausend Arbeitnehmern, etwa bei Schaeffler oder 100.000 bei BMW oder 200.000 bei der Metro oder wo auch immer, ist nicht zum Wohle der Allgemeinheit. Für mich ist daher die jetzige Wirtschaftsordnung grundgesetzwidrig. Das kann man aber nur verstehen, wenn man solche Texte wie das Ahlener Programm kennt. Wenn man in den Kategorien von heute denkt, versteht man es nicht. Die Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und in der Folge dann die Konvention über die politischen Rechte der Frau von 1952, über die Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung von 1965, über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über politische und Bürgerrechte von 1966 und alle weiteren Schritte der UNO auf dem Gebiet der Entwicklung der Menschenrechte und ihrer Durchsetzung sind ein großes Erbe und Verpflichtung. Man sieht eben hier auch, wie sich der Dialog immer weiterentwickelt hat, aber deshalb auch der Rekurs auf die Denkkategorien etwa der Gesellschaft nach dem Kriege, die ganz andere waren als unsere heutigen Denkkategorien. Die Menschenrechtsdeklarationen folgen weder dem bürgerlichen Individualismus als Ideologie des Kapitalismus noch einem Kollektivismus, der die Einzelnen nur als Anhängsel einer Gemeinschaft anerkennt. Sie verkündeten keine Klassenrechte, sondern berechtigte, universale Forderungen von Menschen an Gesellschaften, Staaten, wirtschaftliche und politische Systeme, in denen sie leben. Die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte beginnt deshalb mit der Verpflichtung, im Geiste der Brüderlichkeit, da taucht der Wert wieder auf, der Solidarität zu handeln und mündet in sozialen und kulturellen Rechten. Bündig heißt es im Artikel 28, jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die der vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Das ist ein revolutionärer Satz, wenn man ihn durchdenkt. Eine Ordnung, in der diese Rechte voll verwirklicht werden können. Und das ist dann wiederum, wenn man so will, die Erkenntnis des Aalener Programms, dass es mit einer Ordnung, wie wir sie heute haben, nicht geht. Und da ist bei uns eben in der Linke selbstverständlich die Systemfrage, die Frage nach der Richtigkeit unserer jetzigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, eine Kernfrage unserer Politik. Dies, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist eben ein uneingelöstes Versprechen, was ich gerade gesagt habe, eine Ordnung zu schaffen, in der in vollem Umfang die Rechte verwirklicht werden können. Wir werden angesichts immer neuer Kriege, angesichts der Krise des globalen Kapitalismus, angesichts einer Nahrungsmittelkrise, die die Ärmsten der Welt bedroht und die Zahl der Hungertoten ansteigen lässt, angesichts der Zerstörung der ökologischen Grundlagen menschlichen Lebens, für eine veränderte soziale und internationale Ordnung kämpfen, die das Erbe der Befreiungskämpfe verwirklicht. Ich rede bewusst von einer internationalen Ordnung, weil wir ja mit der Dämlichkeit konfrontiert sind als Partei Die Linke, dass wir dann, wenn wir beispielsweise nationale Regeln fordern, wie etwa nationale gesetzliche Mindestlöhne, die nur deshalb national formuliert werden können, weil sie ja Bezug haben müssen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, dass man uns dann immer vorwirft, wir würden den Sozialismus nur in den Kategorien des Nationalstaates denken können. Und deshalb weise ich immer wieder darauf hin, dass wir eine ganze Menge von Vorschlägen machen, die eben die internationale Ordnung betreffen. Wer von den Menschenrechten spricht und zum Kapitalismus, Imperialismus, Militarismus und zu seiner Ökonomie und Lebensweise globaler Verschwendung und Zerstörung schweigt, meint es nach unserer Auffassung nicht ernst mit den Menschenrechten. 60 Jahre nach der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte sind wir mit einer fünffachen Krise der Zivilisation konfrontiert. Erstens mit der Finanzkrise, die jetzt in jeder Mund ist. Die Ausdruck dessen ist, dass im entfesselten Finanzmarktkapitalismus das wirtschaftliche Eigentum wieder aus den sozialen Verpflichtungen entlassen wurde. Wie gesagt, weil ich vorhin vom Grundgesetz sprach, das Eigentum soll zugleich auch dem Allgemeinwohl dienen. Das heißt, also die soziale Verpflichtung des Eigentums ist ja dort drin. Und von dieser sozialen Verpflichtung kann ja nicht mehr die Rede sein, wenn beispielsweise eben bei Gewinnen von Milliarden Arbeitsplätze, also Entlassungen stattfinden. Und da hat Oskar Negt in einem Aufsatz kürzlich zu Recht eben, und ich habe das jetzt mal mit Gregor Gysi besprochen, darauf hingewiesen, es müsste immer in einem solchen Fall geklagt werden, dass die Grundgesetzbestimmung verletzt ist. Und dann würde ich mal gerne das Bundesverfassungsgericht erleben, was es dann dazu rumeiert. Das würde ich mal gerne erleben, wenn man sagen würde, wir klagen gegen die Entlassung von so und so viel, weil so und so viel Gewinn ausgewiesen wurde und eben damit auch noch zäsuriert ist und nicht verwendet worden ist. Und daher ist also dieser Gebrauch des Eigentums des Grundgesetzes wichtig. Das würde ich also gerne mal erleben. Es ist zur Überakkumulation von Vermögen von Kapital gekommen. Es findet keine produktive Anlage mehr und ist deshalb auf Raub aus. Nicht mangelnde Effizienz der öffentlichen Bereiche, sondern die Sucht der Geldvermehrung ist die Ursache der Privatisierung. Lasst mich das an einer einzigen Zahl verdeutlichen. Die Kapitalverwertung hat durch die Umverteilung des Neoliberalismus ein geschichtlich nie ausgekanntes Maß angenommen. Im Jahre 1980 betrug das Verhältnis von globalem Bruttosozialprodukt und Finanzanlagen 1:1,2. 2006 waren es bereits 1:3,5. Es ist mittlerweile auch eine andere Zahl im Umlauf weltweit, dass also das, die Geldmenge, die weltweit eben jetzt da ist, oder das Geld, dass das eigentlich um rund 30% die realen Vermögenswerte übersteigt. Um 30%. Solche Zahlen sind mittlerweile im Umlauf. Wie vor 1933 bedroht ein entfesselter Kapitalismus unsere Gesellschaft. Zweitens hat das Ende des Kalten Krieges nicht etwa zu einer Ära gemeinsamer Sicherheit geführt, sondern zu neuer Aufrüstung und zu neuen Kriegen. Die amerikanische Vereinigung aus Hochschulprofessoren und ehemaligen Kongressmitgliedern für eine gerechte Außenpolitik schätzte im Jahre 2007, dass in der Folge der blutigen und mit äußerst militärischer Brutalität durchgeführten Aufstandsbekämpfung der US-Truppen und ihrer Verbündeten sowie durch den ausgebrochenen Bürgerkrieg seit 2003 wahrscheinlich mehr als 1 Million Irakerinnen und Iraker ihr Leben verloren haben. Das ist eben diese amerikanische Vereinigung. An dieser Stelle fällt mir dann immer der Begriff Schurkenstaat ein. Und dann fällt mir der Begriff Staatsschurke ein. Und dann stelle ich mir immer die Frage, wer eigentlich in der heutigen Zeit der größte Staatsschurke ist. Und das überlasse ich dann meinem Publikum immer, sich selbst diese Antwort zu geben. Aber diese Zahlen sind ja schließlich erschütternd. 1 Million Menschen sind umgekommen auf der Grundlage eben eines Krieges, der von Zaun geboren wurde, auf der Grundlage einer nachweislichen großen Lüge. Deutschland hat durch seine Hilfeleistung für die USA Anteil an diesem Krieg. Von hier erfolgten Truppentransporte, von hier aus wurden Flüge mit illegalen Gefangenen realisiert, denen jede Rechte aberkannt sind. Auch das zum Thema Menschenrechte. Und zum Thema Menschenrechte, das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass wir am Irakkrieg beteiligt sind und das Völkerrecht brechen. Folgerungen aus diesem Urteil des höchsten Gerichtes werden nirgendwo gezogen. Wenn man das im Bundestag vorträgt, sitzen sie alle da, als würde man erzählen, es tropft etwas, der Wasserhahn. Das hat keine Wirkung. Auch die Minister, die ja auf die Verfassung vereidigt sind, und die Verfassung verpflichtet sie ja, das Völkerrecht zu achten, müssen ja eigentlich entsetzt aufspringen von der Regierungsbank, müssen sagen, was? Wir, die Bundesrepublik, wir, die Minister, wir sind verantwortlich für Völkerrechtsbruch. Aber nein, sie blättern in ihren Akten und gehen. Nichts passiert. Die Zahl gewaltförmiger Konflikte weltweit hat sich im letzten Jahr auf über 110 deutlich erhöht. Die Rüstungsausgaben explodieren auf über 1 Billion Dollar, man fasst es kaum. Davon werden fast die Hälfte durch die USA getätigt. Anstelle von Abrüstung und friedlicher Konfliktlösung ist der Krieg als die Ultima Irratio, wie Willy Brandt ihn in seiner Nobelpreisrede 71 nannte, wieder zurück. Das Bedauerliche ist ja eben auch Auseinandersetzung eben mit anderen Parteien, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands den Krieg in ihrem Grundsatzprogramm wieder als Ultima Ratio erklärt. Das steht dort wörtlich drin, im Hamburger Programm. Es steht allerdings nicht Krieg drin, sondern militärische Mittel sind die Ultima Ratio. Und Brandt, wenn man so will, sagte in seiner Nobelpreisrede, Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Drittens erleben wir eine Krise des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 2004 gingen Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf die Straße, um dagegen zu protestieren, dass sie um ihre sozialen Rechte gebracht wurden. Mit ihren Ansprüchen bei der Arbeitslosenversicherung und auf soziale Sicherheit verloren sie das von ihnen erarbeitete Sozialeigentum. Das ist auch noch eine interessante Debatte, wie der Eigentumsbegriff eigentlich zu fassen wäre. Man könnte sehr wohl eben auch das Eigentum auf das Sozialeigentum erweitern, in mir angesprochenen Sinne, und dann wären das wiederum Grundgesetz verletzende Entscheidungen gewesen. Innerhalb von 10 Jahren wurden durch die Regierung von SPD, Grünen, CDU und SPD die größten sozialen Errungenschaften Deutschlands, das lebensstandardsichernde Rentensystem zerstört. Noch einmal eine Zahl, die kann man nicht oft genug sagen, und dass sie nicht zu einer Art Volksbewegung führt, ist für mich völlig unbegreiflich. Wer heute 1.000 Euro hat, im niedrigen Sektor ist, hat eine Rentenerwartung 400 Euro. Wenn man das sagt, erfolgt keine Reaktion. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, dieser Satz. Wer heute 1.000 Euro im Monat hat, hat eine Rentenerwartung 400 Euro aufgrund der zerstörten Rentenformel. Es erfolgt keine Reaktion. Die Armut im Alter ist zurück. Wir rasen mit wachsender Geschwindigkeit auf umfassende ökologische Katastrophen zu. Die Ressourcen der jetzigen industriellen Wirtschaft und einer verschwenderischen Lebensweise gehen zu Ende. Die Klima- und Energiekrise sind die Vorboten für die Grenzen eines Wachstums, das auf der Ausbeutung der Natur beruht. Fast 40 Jahre ist es her, dass der Club of Rome vor diesen Grenzen gewarnt hatte. Die Strukturveränderungen sind ausgeblieben. Auch die Demokratie ist in der Krise. Heute können mehr Völker als jemals zuvor in der Weltgeschichte ihre Regierung wählen. welch ein ungeheurer Fortschritt bei der Verwirklichung der Menschenrechte. Aber Demokratie ist mehr als nur die Wahl einer Regierung. Ich habe das vorhin ausgeführt. Diese fünffache Krise von Überakkumulation, wachsender Unsicherheit, Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Zerstörung der Umwelt und Verwandlung von Demokratie in Herrschaft der Reichen bedroht Leben, Sicherheit, Wohlfahrt und Frieden in der Welt. Tendenzen neuer Barbarei und totalitärer Herrschaft werden freigesetzt. Wer die stoppen will, der muss sich für eine Politik einsetzen, die die strukturellen Ursachen andauernder Menschenrechtsverletzungen überwindet. Sozialisierung, Demokratisierung der Demokratie, ein sozialökologischer Umbau und eine aktive Friedenspolitik sind für uns die Grundbedingungen, um die Menschenrechte zu verwirklichen. Was aber bedeutet für die Linke in Deutschland heute Sozialisierung? Was Demokratie? Was eine Politik der Nachhaltigkeit? Was Frieden? Lassen Sie mich dies ausgehend von jenen Fragen beantworten, die die gegenwärtige globale Krise des Kapitalismus aufwirft. Wer heute versucht, den Finanzmarkt zu regulieren, ohne die immer weitere Anhäufung von Kapital und Vermögen zu stoppen und zu reduzieren, wird zum Scheitern verurteilt sein. Das ist übrigens eine Sache, die im Bundestag jetzt eine Rolle gespielt hat. Wir haben über die Finanzmarktkrise debattiert und es wurde überhaupt nicht darüber geredet, was sind denn die Ursachen? Und eine Kernursache ist natürlich die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. Und wenn man an diese Grundlage der gesellschaftlichen Entwicklung nicht herangeht, wird man immer wieder den Boden bereiten für die nächste Krise. Ich möchte das hier eben auch gesagt haben. Wenn ich jetzt verfolge, was weltweit geschieht, sie haben überhaupt keine Konsequenzen bisher gezogen aus der Fehlentwicklung der letzten Jahre. Null. Das kann man schon an zwei Dingen festmachen. Wer also sagt, wir wollen marktwirtschaftliche Grundsätze weiter beachten, wie das der Gipfel beschlossen hat, der sagt, Finanzmärkte sind genauso zu behandeln wie Gütermärkte. Es gibt aber wissenschaftliche Untersuchungen, Computersimulationen, dass Finanzmärkte gar nicht funktionieren können, weil die Kunden die Preise selbst machen. Also der Preismechanismus funktioniert nicht. Und die Kunden, das heißt eben die Spekulanten, sie machen die Preise selbst und schießen sich damit selbst ins Knie. Deshalb kann man Finanzmärkte niemals wie Gütermärkte behandeln, aber die Behandlung oder die Betrachtung von Finanzmärkten mit Gütermärkten ist die Grundlage der ganzen Diskussionen. Und das Zweite ist, sie halten fest an einem freien Kapitalverkehr und damit sind keine Brandschneisen in der Welt, wenn irgendwann mal wieder Feuer ausbricht und damit ist also überhaupt nichts zu gewinnen. Aber entscheidend für uns ist die ungleiche Verteilung der Einkommen und der Vermögen. Die Lebenserwartung in Deutschland steigt, wir sind froh darüber. Aber dies verlangt nach einem Gesundheits- und Pflegesystem, das dieser Aufgabe gerecht werden kann. Das Rentensystem muss so umgebaut werden, dass niemand Angst vor Armut im Alter haben muss. Und der erarbeitete Lebensstandard muss gesichert werden. Die Löhne müssen wieder ein angemessenes Einkommen sichern. Alles unter Bezug auf die Erklärung der Menschenrechte. Die jetzige Rezession wird vielleicht in eine Depression umschlagen, wenn wir nicht die Nachfrage bei der großen Mehrheit der Bevölkerung steigern. Also ein aktuelles Thema, wie kann man Konjunktur stützen? Jetzt mit diesen Gutscheinen wird dann überall diskutiert. Das Einfachste wäre, was wir vorgeschlagen haben, unten die Einkommen zu stärken, damit eben diejenigen mehr erhalten, ganz einfach gesprochen, die das Geld brauchen und es in die Kaufhäuser tragen. Das sind eben zunächst die Hartz-IV-Empfänger, das sind die Rentnerinnen und Rentner und das sind diejenigen, die niedrige Löhne beziehen. Das sind also auch all diejenigen, die keine Steuern zahlen. Die ganze Steuerdebatte hat ja immer eine große Schlagseite, nämlich die, dass die Hälfte der Haushalte überhaupt keine Einkommensteuer zahlt. Und wer also Einkommens- oder Lohnsteuersenkung vorschlägt, klammert die Hälfte der Haushalte aus. Die Zeit ist natürlich auch für den sozialökologischen Umbau da. Über 20 Jahre wurden fast völlig vertan. Anstelle überflüssiges Geld in die globale Spekulation umzuleiten, wird es gebraucht für den strukturellen Umbau unserer gesamten Produktionsweise. Die Industriegesellschaft steht im Krieg mit der Natur. Diese Politik müssen wir beenden. Die Konversion der Kriegswirtschaft gegen die Natur in eine Wirtschaftsweise des Friedens mit der Natur wird große öffentliche und private Investitionen in den Strukturwandel verlangen. In einer Situation, wo selbst die überzeugtesten Vertreter neoliberaler Politik plötzlich nach dem Staat rufen und die Finanzfonds an die Kandare nehmen wollen, ist es Zeit, das Thema der wirtschaftlichen Demokratie wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Sie ist die Grundlage jeder Demokratie, die diesen Namen verdient. Wie anders als durch Wirtschaftsdemokratie soll denn gesichert werden, dass die Wirtschaft wirklich dem Volk dient. Und das ist, wenn man so will, jetzt eine Kernaufgabe als Reaktion auf die Finanzkrise, dass wir wiederum die Wirtschaftsdemokratie in den Mittelpunkt drücken. Die also zur Zeit des Aalener Programms, um das nochmal zu sagen, im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatten war. aber die heute, ich sage das provozierend, selbst aus den Diskussionen der Gewerkschaften verschwunden ist. Leidenschaftliche Kampagne für die Mitbestimmung habe ich in letzter Zeit von gewerkschaftlicher Seite nirgendwo feststellen können. Und wenn wir jetzt ankündigen, wir machen im Bundestag wieder einen Anlauf, dann nehmen wir das Schulterzucken zur Kenntnis. Und noch wichtiger ist es, dass wir eben diese Beteiligung der Belegschaft, also die Wirtschaftsdemokratie durch die Ausübung von Teil- oder Besitzrechten, dass wir sie wieder auf die Tagesordnung legen. Denn das ist ja dann die Antwort. Man kann auf der einen Seite beklagen, was in gewesenen sozialistischen Gesellschaften falsch gelaufen ist. Man kann auf der anderen Seite beklagen, was im aktuellen oder im realen Kapitalismus alles falsch ist. Aber muss man eine Frage haben, ja, wenn wir da Demokratiedefizite eine Antwort haben, feststellen und da eben auch soziale Defizite feststellen, ja, was ist denn die Antwort? Die Antwort kann nur die Wirtschaftsdemokratie sein. Und die Wirtschaftsdemokratie, das knüpft dann wieder an Luxemburg, hat auch etwas mit Dezentralisierung zu tun, um das eben nur anzudeuten und anzudeuten, in welche Richtung die Debatte gehen kann. Wir wollen deshalb in das Eigentum eingreifen. Wir wollen, dass Massenkündigungen unwirksam sind, wenn das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet. Wir wollen die Rechte der Betriebsräte stärken. Betriebseigentum ist nicht nur Eigentum der Anteilseigner, sondern auch der Beschäftigten. Es ist von ihnen erwirtschaftet worden. Deshalb muss es auch ihnen dienen. Ein qualifiziertes Mitbestimmungsrecht soll Stilllegung drohenden Massenentlassungen und Verkauf von Gewinnrechten in Betrieben verhindern. Die heutige Krise der Finanzmärkte ist eine Krise der Demokratie und der gesamten Wirtschafts- und Sozialordnung. Sie hat klargemacht, dass ohne Regulierung der Finanzströme, ohne feste Wechselkursregime und Zielzonen, ohne Beseitigung der Steueroasen, ohne Beendigung der Privatisierung von Renten- und Gesundheitssystemen, ohne ein öffentliches Investitionsprogramm, ohne die dauerhafte Stärkung des Sozialstaates, ohne Wirtschaftsdemokratie keine Lösung in Sicht ist. Die Lehre ist klar. Der entfesselte Kapitalismus ist ein Krisen-, ein Katastrophen-, ein Raubtierkapitalismus. Die Aushöhlung der demokratischen, sozialen und kulturellen Menschenrechte hat sich als zerstörerisch erwiesen, wirtschaftlich, ökologisch und auch politisch. Und deshalb tritt die Linke für eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung an und greift damit das Projekt auf, das am Anfang der Arbeiterbewegung stand. Wir brauchen eine Wirtschafts- und Sozialordnung, in der die Menschenrechte möglich werden.